Die erste Reise. Der Mensch besitzt von Natur aus ein Interesse an Neuigkeiten aus fernen Ländern. Noch größer ist der Wunsch, fremde, unbekannte Königreiche mit eigenen Augen zu sehen und kennenzulernen. Die Seefahrt hat oft weit entfernte Reiche miteinander verbunden, aber die Verdienste des Reisens sind ungleich größer. Erstens gewinnt der Reisende selbst ein Vielfaches an Verständnis, Erfahrung, Geduld und einen reichen Schatz Tugenden. Zweitens entfaltet es vor der Welt ein Bild von den unterschiedlichen Regierungsformen sowie von den Geheimnissen, Sitten und religiösen Gebräuchen aller Völker und Nationen. Und schließlich bringt es den Daheimgebliebenen in Kontakt mit Dingen, die er selbst gerne gesehen hätte, es aber nicht vermochte. Viele wünschen sich, die entferntesten Winkel der Erde zu sehen, scheuen aber die damit verbundenen Gefahren, die Kosten der Reise, ein Lager auf hartem Boden anstatt eines weichen Federbetts, Hitze und Durst, einen hungrigen Bauch, die feuchte Luft, die sich wie ein nasser Lappen auf ihre Haut legt und zahllose andere Unannehmlichkeiten mehr. Ich selbst habe von meinen Reisen ein teuer erkauftes Wissen mit nach Hause gebracht, da nur wenig Zufriedenheit in einem so entbehrungsreichen Unternehmen liegt und jede Süße mit Bitterkeit und jede Freude mit Schmerz vermischt ist. Doch will ich nicht länger über den Sinn und Zweck des Reisens nachsinnen, sondern zu meinen Abenteuern selbst kommen. Nachdem ich in jungen Jahren zwei Reisen zu den Orkney- und Shetlandinseln unternommen und danach ganz Deutschland, Böhmen, die Schweiz und die Niederlande bereist hatte, ging ich nach Paris, wo ich 10 Monate blieb. Zahllose Dispute habe ich darüber geführt, ob London und Paris vergleichbar sind, sowohl quantitativ als auch qualitativ. Da dies nicht mein eigentliches Thema ist, will ich nur so viel dazu sagen. Betrachtet man nur die riesige Zahl an Schiffen und seine weiträumigen Hafenanlagen, abgesehen von allem übrigen Handel, ist London in der Frage der Quantität weit besser gestellt als Paris. Was die Qualität angeht, ist Paris zwar dicht bevölkert, allerdings größtenteils von kleinen Lakaien und Dienern, eine Brutstätte für Schurken und eine Räuberhöhle bei Nacht. In London hingegen leben nicht nur zahlreiche angesehene und ehrenwerte Minister, sondern zivilisierte, wohlerzogene und zuvorkommende Bürger, und sie ist die bei weitem am besten regierte Stadt auf der ganzen Welt, bei Tag wie bei Nacht. Nach Italien. Am 7. März 1609 brach ich von Paris auf, ein Stück meines Wegs begleitet von einigen meiner Landsleute. Nachdem ich mich herzlich bedankt und wir uns lebewohl gesagt hatten, überließ ich mein weiteres Schicksal Gott, meinen Leib aller Arten von Entbehrungen, meine Hände der vor mir liegenden Aufgabe und meine Füße dem steinigen Weg. Meine Reise durch Frankreich, das Savoyen und die Ligurischen Alpen möchte ich übergehen, da viele auf dieser Insel es aus eigener Anschauung oder aus Berichten anderer kennen, und auch über Italien soll der Leser nur einige ganz allgemeine Dinge erfahren. 40 Tage nach meiner Abreise erreichte ich Rom. Das heutige ist nicht das antike Rom, das wegen seiner Triumphe und Bauwerke als Herrscherin des Erdkreises galt, sondern bloß ein Kadaver der ehemaligen Stadt, von der nur noch die Ruinen geblieben sind, sowie die Ursache für ihren Niedergang, ihre Sündhaftigkeit. Ich erinnere mich an eine hübsche Bemerkung der heiligen Katharina von Siena, die einst in Begleitung eines beträchtlichen Gefolges nach Rom pilgerte. Nachdem sie 5 Tage lang alle Denkmäler, Heiligenstätten und christlichen Relikte besichtigt hatte, besuchte sie zuletzt den Papstpalast und sah dort unter den Dienern ein so unzüchtiges, gottloses und abscheuliches Treiben wie sonst nirgends in Rom. Gleich am nächsten Tag kehrte sie ins 100 Meilen entfernte Siena zurück, ihre unselige Reise und die elenden Kreaturen, die sie in Rom gesehen hatte, bitterlich beklagend. In den 16 Jahren bis zu ihrem Tod bedauerte sie stets, dass der Wind in Siena nie aus dem Osten kam, so dass sie den fauligen Gestank der Verderbtheit in Rom und am päpstlichen Hof immer in der Nase hatte. Ich wollte mir die großartigen Mosaike im Petersdom ansehen und machte mich flugs auf den Weg. Vor dem Eingang jedoch hatte ich plötzlich Angst, weil ich mit den Verhaltensregeln und Zeremonien an einem so hochheiligen Ort nicht vertraut war. Zuletzt aber ließ ich alle Skrupel fahren und trat beherzt ein. Zu meiner Rechten erblickte ich sogleich die Bronzestatue des heiligen Petrus auf seinem bronzenen Stuhl. Beim Betreten der Kirche gehen die Gläubigen sogleich zu diesem Idol und bekreuzigen sich als Zeichen ihrer Ehrerbietung zahllose Male vor der leblosen Figur. Dann küssen sie die Füße und jeden einzelnen Zeh, die davon feuerrot angelaufen sind, während der übrige Körper, abgesehen von der Brust, einen blauen Bronzeton hat. Anschließend legen sie ihren Kopf unter seinen rechten Fuß und streichen, wenn sie sich wieder erheben, mit ihrem Kopf über seinen harten Bauch und bringen dem seelenlosen Metallgebilde eine größere Verehrung entgegen als einem lebendigen Wesen. Und dieses war nur eine von vielen tausend beklagenswerten Verirrungen, die ich sah.